Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Bergkarabach, die schwierige Rolle der Türkei in diesem Konflikt und nach der Einigung auf die Waffenruhe. Corona-Unterstützung aus Deutschland? Nein, danke. Warum die polnische Führung diese Form der Nachbarschaftshilfe ablehnt? Außerdem an diesem Mittwoch in Europa heute ein Wirtschaftseinbruch, der die Abwanderung noch verstärkt. Corona-Folgen in den Balkanstaaten. Mehr als zwei Jahrzehnte lang galt der Konflikt um Bergkarabach geradezu als Musterbeispiel eines eingefrorenen Konflikts. Nicht gelöst, aber auch nicht mehr heiß. Dass der Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan vor einigen Wochen wieder auftaute und in einen Krieg mündete, hängt womöglich auch mit dem Verhalten anderer Akteure zusammen. Der russische Präsident Putin nimmt seit gestern einem ehrlichen Makler gleich für sich in Anspruch, den Waffenstillstand ermöglicht zu haben.
Das in Bergkarabach Geschehene ist eine wahrhaft große Tragödie. Mit großer Befriedigung möchte ich den ins Auge gefassten Kompromiss und die erreichte Vereinbarung zum Ende des Blutvergießens erwähnen. Ich hoffe, dass alle von uns in der letzten Zeit unternommenen Schritte zu einem langfristigen Frieden zum Wohle der Völker Aserbaidschans und Armeniens führen werden.
Was aber ist mit der Türkei? Ankara hatte Aserbaidschan mit Waffen, zum Beispiel mit Drohnen und mit Söldnern unterstützt, die in Syrien angeworben worden waren. Der türkische Außenminister spricht von einem Sieg Aserbaidschans auf dem Schlachtfeld und am Verhandlungstisch. Anders als zunächst in Baku verbreitet, sollen türkische Friedenstruppen den Waffenstillstand allerdings nicht überwachen. Knapp 2000 russische Soldaten sollen dafür genügen, so Moskau. Welche Rolle bleibt der Türkei? Christian Buttgereit weiß das. Er ist unser Korrespondent in Istanbul. Herr Buttgereit, erst kündigt der aserbaidschanische Präsident Aliyev an, dass die Türkei an einer Friedensmission beteiligt werden soll. Dann sagt Moskau dazu ganz trocken nein. Kann sich die türkische Führung damit einfach so zufrieden geben? Erdogan hat ja gestern Abend noch mit Putin telefoniert.
Genau, und da ging es eben auch um die Frage, inwiefern ist die Türkei beteiligt jetzt an der Überwachung dieser Waffenruhe, des Waffenstillstands. Und die türkische Öffentlichkeit wird mit den Informationen versorgt, dass die Türkei sehr wohl daran beteiligt sei, nämlich mit einem sogenannten Barış-Koruma Merkezi, also einem Friedensüberwachungszentrum, das tatsächlich auch im Gespräch war bei der Vereinbarung der Waffenruhe für Bergkarabach. Allerdings hatte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov nachher ganz klar festgestellt, man hat darüber geredet, aber es bedürfe dafür noch zusätzlicher Vereinbarungen. Also man versucht der türkischen Öffentlichkeit jetzt zumindest zu verkaufen, jawohl, wir sind daran beteiligt, um sich nicht die Schmach einzugestehen, dass eigentlich die Russen es alleine sind, die diesen Frieden jetzt überwachen sollen.
Ja, Sie sagen es, jetzt werden russische Truppen, wie zum Beispiel schon auch in Syrien, wieder in die türkische Nachbarschaft verlegt, obwohl man sich doch als wichtige Regionalmacht betrachtet. Jedenfalls betrachtet Erdogan die Türkei so. Wie groß ist denn die Rivalität zwischen dem NATO-Staat Türkei und der Atommacht Russland? Oder ist es, Herr Buttgereit, eher eine Freundschaft?
Also von Freundschaft, glaube ich, würde keiner sprechen. Der russische Außenminister Lavrov hatte vor einiger Zeit in einem Interview auch gesagt, wir haben die Türkei nie als strategischen Partner betrachtet, was in der Türkei natürlich wie ein tiefer Schlag in die Magengrube saß. Letztendlich wissen aber beide Staaten, dass sie aufeinander angewiesen sind, dass es Sinn macht, hier und da zusammenzuarbeiten, trotz aller Rivalitäten. Und die Türkei hat jetzt in Bergkarabach natürlich ganz klar gezeigt, dass sie da eine Größe ist, mit der Russland rechnen muss. Und auf der anderen Seite hat Putin jetzt eben die Entscheidung getroffen, dass dieser Krieg nun beendet werden soll. Er hat das allerdings in Absprache mit Erdogan getan. Die beiden hatten ja während alle Welt dem neuen US-Präsidenten oder dem künftigen Gratulierten zu seiner Wahl, hatten die beiden erstmal miteinander telefoniert und über Bergkarabach geredet und eben diesen Plan ausgeheckt. Also man kann letztendlich schlecht ohne einander, dann wird es noch viel, viel mehr, viel härtere Konflikte geben. Man steht sich natürlich gegenüber im Kaukasus, in Syrien, in Libyen. Und da ist klar, dass von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, wenn man das so betrachten will, letztendlich mal nach der besten Lösung gesucht wird. Und da gibt es sicherlich partielle Sieger auch mal auf beiden Seiten. Also hier eben die Türkei, die beim Fall von Aserbaidschan mal viele Waffen verkauft hat, die Macht ihrer neuen Waffensysteme dort eindrucksvoll demonstrieren konnte. Aber Putin, der am Ende gesagt hat, wann das Spiel zu Ende ist.
Kommt es der Türkei letztlich darauf an, den Nachbarn Aserbaidschans, Armenien, zu schwächen, koste es, was es wolle?
Die Schwächung Armeniens ist sicherlich ein Aspekt. Ich glaube, das darf man nicht zu hoch bewerten. Es ist eine tiefe Feindschaft natürlich. Das geht eben zurück auf den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg, eben durch osmanische Truppen, durchaus ja auch mit Wissen beispielsweise Deutschlands in dem Fall. Das ist ein Konflikt, der seitdem schwelt oder noch weiter zurückreicht. Es gab eine kleine Friedensinitiative mal zur Regierungszeit Erdogans in den Anfängen, die sogenannte Fußballdiplomatie, aber seitdem ist wieder Eiszeit, die Grenzen sind auch geschlossen. Also hier geht es eben schon vielleicht darum, auch Armenien klein zu halten, aber das Land ist eben auch nicht groß, sondern es geht eben auch darum, Einfluss zu zeigen, auf allen Seiten letztendlich, zu denen die Türkei Grenzen hat, eben auch zum Kaukasus hin.
Und ganz konkret auf der anderen Seite, welchen Lohn, welche Form der Solidarität verspricht sich die Türkei nun von Aserbaidschan?
Aserbaidschan ist der größte Investor gewesen in der Türkei im vergangenen Jahr. Aserbaidschan hat hier eine große Raffinerie gebaut, der Staatskonzern. Das Land ist der zweitgrößte Erdgaslieferant Richtung Türkei. Man erhofft sich, dass das natürlich so bleibt. Und der Vorteil ist eben, dass man dann auch Handel betreiben kann, ohne dass man beispielsweise Devisen braucht, sondern man kann eben auch türkische Waffen gegen aserbaidschanische Energie handeln. Das ist für die Türkei ein großer strategischer Vorteil.
Noch ganz kurz, Herr Buttgereit, wir sprechen immer von einer Strategie der Türkei als Regionalmacht. Verdient das Vorgehen der Türkei dieses Wort oder ist es eher auch spontan und erratisch?
Es wirkt manchmal ein bisschen opportunistisch und spontan, aber letztendlich kann man eigentlich immer ein Bild dahinter erkennen, egal ob im Mittelmeer, im Syrien-Konflikt, in Libyen jetzt. Die Türkei versucht überall mitzumischen. Sie hat nie den ganz großen Erfolg, aber sie schafft immer ein bisschen was rauszuholen, beispielsweise im Mittelmeer. Bisher eben gibt es fast keine Rechte auf die Erdgasvorkommen dort. Nach diesem ganzen Spektakel, was wir erlebt haben mit Griechenland, wird es Gespräche geben und die Türkei wird irgendwas rausholen. Wenn sie 50% fordert und 10% rausbekommt, dann ist das eben immer noch mehr als die 0% vorher. Da würde ich sagen, ist schon eine gewisse Strategie zu erkennen.
Christian Buttgereit aus Istanbul, vielen Dank. Im Schnitt der letzten Woche mehr als 25.000 Neuinfektionen täglich. Die Zunahme der Corona-Infektionen in Polen beunruhigt sehr. Und fast jeder zweite Test ist inzwischen positiv. Das deutet darauf hin, dass in Polen zu wenig getestet wird und die Dunkelziffer sehr viel höher ist als zum Beispiel in Deutschland. Kein Wunder also, dass das Gesundheitswesen unserer Nachbarn an seine Grenzen gerät. Trotzdem will die Regierung ein deutsches Hilfsangebot nicht annehmen, was die Opposition wiederum heftig kritisiert. Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann mit Informationen dazu aus Warschau.
Der Brief von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war allgemein formuliert. Er bot seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda Hilfe an, falls Polen mit der Corona-Pandemie nicht zurechtkommt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, das schon von Ende Oktober stammt: Bitte lass mich wissen, wenn es Dinge gibt, die wir für Polen in der aktuellen Lage tun können. Inzwischen hat sich die Infektionslage in Polen noch einmal deutlich zugespitzt. Trotzdem wolle man auf das Hilfsangebot nicht zurückgreifen, erklärte Gesundheitsminister Adam Niedzielski dem Internetportal money.pl. Wir sind noch nicht in der Lage, dass wir Hilfe im Ausland suchen müssten. Wir sind dankbar für das Angebot. Es ist sehr wertvoll, aber nicht im Moment. In diesem Sinne äußerte sich auch Staatspräsident Andrzej Duda in seinem Antwortschreiben an Frank-Walter Steinmeier. Mit dieser Haltung gerät die polnische Regierung immer stärker unter Druck. Die Opposition wirft ihr vor, verbohrt zu sein. So Paweł Zalewski, Parlamentsabgeordneter der rechtsliberalen Partei Bürgerplattform im privaten Radiosender Talk FM. Die Regierungspartei PiS sitzt hier wohl in der Falle ihrer eigenen antideutschen Propaganda. Über Jahre ist die PiS mit dieser Propaganda auf Stimmenfang gegangen. Da fällt es ihr jetzt natürlich schwer, Hilfe von diesen verhassten Deutschen anzunehmen. Das heißt aber auch, dass die Regierung die Verantwortung dafür trägt, wenn ein Patient deshalb sterben sollte. Noch einen Schritt weiter ging der ebenfalls mit der Bürgerplattform verbundene ehemalige Außenminister Dariusz Rosati. Den Regierungsmitgliedern drohe eine Gefängnisstrafe, wenn ihr Verhalten Leben kosten sollte, schrieb er auf seinem Konto bei Twitter. Wie Hilfe aus Deutschland aussehen könnte, wurde bisher von keiner Seite konkretisiert. Aber die Zusammenarbeit mit anderen Nachbarländern gibt Beispiele. So hat die Bundeswehr Ärzte in ein tschechisches Militärkrankenhaus entsandt. Und Corona-Patienten aus Belgien werden in deutschen Krankenhäusern behandelt. Solche Hilfe könnte auch Polen bald gut gebrauchen, meinen Ärzte, wie Bartosz Fiałek von der Ärztegewerkschaft OZZL. Fast 50% der Corona-Tests bei uns fallen positiv aus. Und das heißt, dass unsere Dunkelziffer enorm ist. Man geht hier vom Faktor 10 aus. Wir wissen also überhaupt nicht, wie sich die Epidemie in Polen tatsächlich entwickelt. Deshalb ist unser Gesundheitssystem so ineffektiv. Deshalb ist laut Experten auch die Zahl der insgesamt Gestorbenen im Oktober sprunghaft angestiegen. Sie lag 40% über dem Mittelwert der Monate Oktober in den vergangenen 4 Jahren. Führende Epidemiologen schlagen schon seit geraumer Zeit Alarm. So Krzysztof Simon, Leiter einer Infektionsklinik in Breslau, vor einer Woche im Fernsehsender TVN24. Wir können neue Patienten nur dann an Beatmungsgeräte anschließen, wenn ein anderer Patient gestorben oder gesund geworden ist. Freie Geräte gibt es nicht mehr. Deshalb müssen wir schon immer wieder die Entscheidung treffen, welchen Erkrankten wir anschließen und welchen nicht. Je nachdem, wie die Aussichten auf Genesung sind. Es fehle vor allem an geschultem Personal, so Simon. Die Ärzte und Pflegekräfte seien inzwischen völlig ausgelaugt und teilweise selbst erkrankt. Polnischen Medien zufolge haben einige Krankenhäuser an der Regierung vorbei schon Wunschzettel zusammengestellt, mit Dingen, die sie gerne aus Deutschland beziehen würden, darunter Corona-Tests und Arzneimittel. Die Zeitung Rzeczpospolita berichtet, in westlichen Regierungsbezirken hätten die regionalen Behörden sogar schon Kontakt aufgenommen mit den Regierungen von Brandenburg und Sachsen.
Politik in der Pandemie. Florian Kellermann war das, unser Korrespondent in Polen. Auch die Corona-Zahlen in Deutschland machen natürlich Sorge. Unser Blick fällt trotzdem noch recht häufig auf die großen europäischen Länder, seltener aber nach Südosteuropa. Dabei ist das Gesundheitswesen in den meisten Ländern dort besonders schwach. Serbien reagiert darauf zum Beispiel mit der Einrichtung spezieller Covid-Kliniken. Albanien hat Ärztinnen und Pflegepersonal eilig geschult. Alle Balkanstaaten haben Verbote erlassen und das öffentliche Leben zum Teil heruntergefahren. In einigen gab es dagegen auch Proteste. Die Corona-Pandemie hat auf dem Balkan aber noch ganz andere Folgen, die mit der Wirtschaftskrise zusammenhängen. Dazu Andrea Beer, sie war in Nordmazedonien.
Jovanče tippt den Preis für ein paar Getränke in die Kasse seines kleinen Ladens in Žilče. Ein Dorf in Nordmazedonien, rund 20 Kilometer westlich von Skopje. Ich habe 20-30% weniger Umsatz. Die Menschen haben kein Geld mehr. Viele in der Gegend nähen oder schneidern. Und sie sind abhängig von den Textilfabriken hier, die wegen geschlossener Grenzen kaum Aufträge haben. Corona schafft in allen Ländern Südosteuropas immense Probleme, sagt Mario Holzner, Geschäftsführer des Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche in Wien.
Für einige Länder Südosteuropas ist es interessanterweise so, dass die, wenn man so will, wirtschaftliche Zurückgebliebenheit einmal ein Vorteil ist. Länder, die einen noch immer größeren Agrarsektor, die noch immer Subsistenzlandwirtschaft haben, die nicht so sehr abhängig sind von Tourismus, von internationalem Handel, haben in dieser Pandemie einen gewissen Vorteil, dass quasi von einem niedrigen Niveau nicht so wahnsinnig viel Rückgang geben kann.
Das gelte beispielsweise für den Kosovo, Bosnien und Herzegowina und in Teilen für Albanien, das allerdings auch vom Tourismus lebt. Genau wie Montenegro und Kroatien hätten diese Länder besonders große Schwierigkeiten. Denn vor der Pandemie beeinflusste der Tourismus direkt oder indirekt rund ein Viertel der volkswirtschaftlichen Leistung dort.
Und dann hängt es natürlich davon ab, wie stark ist man auch vom Handel abhängig. Da ist Albanien viel weniger als Montenegro und Montenegro wiederum viel weniger als Kroatien abhängig. Das heißt, das sind so Gradierungen, die dann zu unterschiedlichen Verläufen der Rezession 2020, aber auch dann eines etwaigen Aufschwungs 2021, 2022 führen wird.
Zudem habe Corona vielen erneut die fehlende Entwicklung ihrer Länder vor Augen geführt, etwa in der maroden und oft korrupten Gesundheitsversorgung. Die jüngsten Anti-Regierungsproteste in Serbien und Bulgarien führt er unter anderem auf die Kritik daran zurück.
Die Länder in Südosteuropa waren jene Länder, die zu Beginn der Pandemie die massivsten und stärksten Maßnahmen eingeleitet haben. In Europa jedenfalls, aus der Angst heraus, dass gegeben des extrem schlechten Gesundheitswesens man gar keine andere Möglichkeit hatte.
Ausgangsbeschränkungen und mehr seien aber schnell gelockert worden, etwa für Wahlen sowie in Serbien. Ein Land, das wie alle 6 EU-willigen Westbalkanländer mit dem Auswandern seiner Bewohner fertig werden muss. Ein Prozess, den Corona beschleunigt. Auch aus Nordmazedonien wollen viele weg. Er habe 3 Kinder und verdiene umgerechnet 400 Euro im Monat, so dieser Polizist aus Raduša.
Wer würde es nicht, wenn gutes Lohn und das System von Land gut ist?
Mittel- und langfristig sei das Auswandern aus den Balkanländern der meist jungen Menschen das größte Problem, bewertet Mario Holzner vom Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche die Situation. Denn ohne sie altern die Gesellschaften, was das Aufholen noch schwieriger mache. Als Stützen bleiben die Millionen Auswanderer jedoch enorm wichtig. Sie überweisen Milliarden an Euro oder Dollar in die alte Heimat und ersetzen damit fehlende oder viel zu niedrige Arbeitslosen oder Sozialhilfe. Die Regierung in Skopje hat zwar einiges an Hilfen für die Wirtschaft beschlossen, doch Ladenbesitzer Jovance ist nicht zufrieden. Es gibt Armut. Viele Betriebe wurden wegen Corona geschlossen, sodass viele zu Hause geblieben sind, ohne Lohn zu bekommen. Corona hat auch in den Ländern Südosteuropas die Schwäche der Systeme sichtbarer gemacht. Weitere Proteste hält Mario Holzner deswegen nicht für ausgeschlossen.
Wird zunehmend wahrscheinlich auch ein Problem für die politischen Eliten werden.
Andrea Beer war das, unsere Korrespondentin für Südosteuropa. Religionsfreiheit wird global betrachtet immer weiter eingeschränkt. In Tag für Tag, dazu gleich mehr mit meinem Kollegen Christian Röther, Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Schönen Tag noch mit dem Deutschlandfunk.